Gut, danke. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist schon eine Weile her, da veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen kleinen Artikel, wie so ein Zwischenruf, unter der Überschrift einmütig, wie man doch in der Menge verloren gehen kann. Aus dem Menschenknäuel, das in den U-Bahn-Wagen drängt, steigt eine wehmütige, etwas krächzende Stimme auf. Ich will zu meiner Mami. Ein Kind, das verloren ging? Der kränkende Ton macht misstrauisch, bremst die Hilfsbereitschaft, die sich gerade regen will. Als die neu Zusteigenden nun in den Wagen kommen, wandert der sehnsüchtige Ruf mit ihnen. Ich will zu meiner Mami, bis auf einmal die Greisin zu sehen ist, die ihnen in echter Verzweiflung aufstößt. Kein Wunder, dass nun alles erstarrt. Aber dann hellen sich die Mienen in merkwürdiger Einmütigkeit auf. Der Chor von träumerisch dreinblickenden Gesichtern in schönem Einklang über die Klage der Alten. Recht hat sie. Recht hat sie. Das wollen wir doch auch. Aber wir lassen es uns nicht anmerken. Soweit die FAZ. Ich will heim zu meiner Mami. Eine interessante Beobachtung. Alle wollen nach Hause. Jeder sehnt sich nach dieser besonderen Geborgenheit, die wir mit dem Wort Heimat, Zuhause verbinden. Ein Dichter hat gesagt, weh dem, der keine Heimat hat. Weh dem, der keine Heimat hat. Und auch heute am Ewigkeitssonntag, den ja viele Totensonntag nennen, da werden traditionsgemäß wieder viele Menschen auf die Friedhöfe gehen. Und wenn wir dort sind, dann werden wir ihnen begegnen. Und sie werden die Gräber ihrer Eltern, vor allem aber auch die Gräber anderer Angehöriger besuchen. Und dabei werden sie, wenn sie das an sich heranlassen, etwas von diesem Ernst spüren, der darin liegt. Nämlich, dass alles zu Hause, was wir in dieser Welt haben, nur ein Zuhause auf Zeit ist. Nur ein Zuhause auf Zeit. Umso dankbarer sind wir, wenn wir dieses Zuhause auf Zeit haben. Für unsere Familien, für unsere Kinder, für unsere Eltern. Wie viele Menschen haben nicht mal dieses Zuhause auf Zeit? Ich sprach letzte Woche mit einem ehemaligen Fernfahrer. Der berichtete mir davon, dass die meisten Fernfahrer mit dieser Hollywood-Romantik überhaupt nicht zusammenpassen. Er sagt, die sind oft so einsam und die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, sind so hart, dass sie oft über Wochen, manchmal Monate nicht nach Hause kommen. Und er sagt, wenn einer 3 Jahre lang auf so einem Truck gesessen hat, allein nur mit sich, Tag für Tag, und dann immer die Unfälle, an denen er vorbeifährt, dann wird er irgendwann ganz seltsam und geht kaputt an dieser Einsamkeit. Aber selbst wenn wir einigermaßen von solcher Einsamkeit verschont bleiben, bleibt es am Ende doch für alle Menschen gültig. Nämlich, dass es hier in dieser Welt kein endgültiges, kein ewiges Zuhause geben kann. Darauf stößt uns dieser Totensonntag und er tut das schnörkellos und ungeschminkt. Und das sagt uns aber auch schon die Bibel. Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Haben wir nicht in dieser Welt. Und vor diesem Hintergrund, liebe Gemeinde, ist es nun interessant, was Paulus gerade in jenen Versen sagt, die heute in unserer Predigtreihe dran sind. Das hätte man gar nicht so planen können, aber es passt wirklich ganz genau. Dieser Predigttext, den Sie vor sich haben, beginnt mit den Worten, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Ein Wort gegen die Heimatlosigkeit. Ihr habt ein neues Zuhause, heißt das. Schon jetzt, obwohl ihr in dieser Welt lebt. Und wir horchen auf, ja, wenn nicht mehr Gäste und Fremdlinge, was denn sonst, Paulus? Wir wissen, Paulus wendet sich hier an Leute, die ihre ganze Existenz mit Jesus Christus verbunden haben. Die waren Christen geworden. Die hatten gewusst, in unserem Leben muss sich vieles ändern. Und ihr Leben hatte sich total verändert. Und was da passiert war, hatten wir ja am vergangenen Sonntag hier miteinander studiert, in den Versen 12 bis 18. Da sagt Paulus, wir wurden versöhnt mit Gott. In Vers 16 etwa. Oder in Vers 18, wir bekamen freien Zugang zum Vater im Himmel. Wenn einer Christ geworden ist, dann ist in seinem Leben eine ganz entscheidende Veränderung passiert. Vorher war er fern von Gott. Und jetzt ist er ganz nah bei ihm. Vorher war er vielleicht, ohne es zu merken, ein Feind Gottes. Und jetzt ist er noch mehr geworden, ein Freund Gottes. Viel mehr noch, er hat Frieden mit Gott. Und Paulus hat in den Versen vorher beschrieben, wie das möglich wurde. Nicht möglich durch einen Stimmungswandel, sondern durch eine bestimmte Person und durch ein ganz bestimmtes Ereignis. Er hatte gesagt, Sie erinnern sich am letzten Sonntag, Vers 16, Jesus versöhnte sowohl die Heiden als auch die Juden mit Gott durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und wir hatten gesehen, diese auffällige Formulierung, wie plastisch das ist, was zwischen Gott und uns stand, nämlich die Feindschaft, unsere Sünde, das tötete Jesus durch sich selbst. Er hat sich selber dazwischen geworfen mit seinem eigenen Leib. Er hat wie ein Bodyguard, wie ein Leibwächter die tödlichen Kugeln auf sich gezogen, die sonst uns hätten treffen müssen. Er tötete die Feindschaft, die zwischen Gott und ihnen stand, durch sich selbst, durch seine eigene Existenz. Er hat sich ganz für uns dahingegeben und geopfert. Und wer sich jetzt an Jesus wendet, so hatte Paulus uns gezeigt, wer jetzt zu Kreuze kriecht, wer jetzt zu diesem Kreuz Jesu Christi hinkommt und sagt, bitte rette mich und vergib mir, der ist durch, der gehört dazu. Das hatten wir letztes Mal gesehen. So, und Paulus, jetzt geht Paulus einen Schritt weiter und er sagt, dadurch, dass sich diese wichtigste Frage in eurem Leben geklärt hat, dadurch, dass ihr jetzt versöhnt seid mit Gott, dadurch, liebe Leute, hat sich noch weiteres verändert. Und dann fährt er fort und so beginnt unser Vers 19 jetzt so. Das heißt, weil alles, was eben gesagt wurde, gilt, weil das Vorausgenannte in Kraft ist, deshalb, weil das jetzt stimmt, seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Das heißt, ihr habt schon jetzt ein neues Zuhause. Das heißt nicht, ihr seid schon jetzt im Himmel angekommen, haben wir ja gerade gesungen. Nicht, dass wir als Erste schon im Himmel angekommen sind. Wir sind noch nicht allen Schwierigkeiten enthoben. Allem Kampf, allem Ärger, allem Streit, allem Leiden, aller Angst. Das sagt Paulus nicht. Aber er sagt, ihr habt schon jetzt eine neue Heimat gefunden. Ihr habt schon jetzt eine neue Zugehörigkeit, die wirklich in Geltung ist, die euch niemand mehr wegnehmen kann, nicht einmal mehr der Tod. Und jetzt fragen wir Paulus, was ist das? Was ist diese neue Heimat? Worin zeigt sich das? Wie äußert sich das? Wie sieht das aus mit dieser neuen Zugehörigkeit? Und da bringt Paulus jetzt in diesen Versen, die Sie vor sich sehen, drei Bilder. Drei Bilder, die wir uns der Reihe nach ansehen können. Das erste Bild, Jesus sagt, wenn du nicht mehr Fremdling bist, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du erstens Bürger in Gottes Staat. Das ist das Erste, was Paulus sagt. Du bist Bürger in Gottes Staat. Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen. Und liebe Gemeinde, wie viel das wert ist, vollberechtigter Bürger in einem Staat zu sein, das haben wir spätestens wieder in Erinnerung gerufen bekommen durch die ganze Diskussion um die doppelte Staatsbürgerschaft. Wie immer man das politisch jetzt bewerten mag, aber wir haben gesehen, Bürgerrecht ist ein hohes Privileg. Das bekommt nicht jeder. Nicht jeder, der mal mit dem Auto durch Deutschland fährt, ist deutscher Staatsbürger. Auch nicht jeder, der eine Green Card bekommt und für eine bestimmte Zeit eine Arbeitserlaubnis, hat schon alle Rechte und Privilegien des deutschen Staatsbürgers. Nicht jeder, der mal in eine Kirche hineinschnuppert oder in einen Gottesdienst reinkommt, ist damit schon Bürger in Gottes Staat. Und Sie sehen hier, Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Staatswesen. Jesus ist der König und die ihm als König folgen, sind seine Untertanen und gehören dazu und folgen ihm. Und Paulus wusste sehr genau, was Bürgerrecht bedeutet. Schauen Sie, Paulus hatte das römische Bürgerrecht. Das war was Besonderes in der damaligen Zeit. Das römische Bürgerrecht, das konnte man von seinen Eltern vererbt bekommen, zum Beispiel. Oder wenn man diese Möglichkeit nicht hatte, konnte man es sich für viel Geld kaufen. Da lief auch manches über Bestechung. Also es war etwas ganz Besonderes um dieses römische Bürgerrecht. Man konnte dann zum Beispiel nicht mehr ohne Prozess verurteilt werden. Und darauf hat Paulus sich ja in bestimmten Situationen auch berufen. Und jetzt sagt er, das göttliche Bürgerrecht, das ist auch was ganz Besonderes. Das kriegt auch nicht jeder. Sondern das kriegt man nur, wenn man durch dieses eine Nadelöhr hindurchgeht, nämlich durch den Glauben an Jesus Christus. Und diese Formulierung, die Paulus hier in Vers 19 benutzt, zeigt, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und er hat hier größtenteils Heiden vor Augen, Heidenchristen. Und er erinnert sie an ihr früheres Leben, das bei vielen noch gar nicht so lange zurücklag. Und er sagt, was ihr damals wart im Verhältnis zu Gott, das waren Gäste und Fremdlinge, da hattet ihr kein Bürgerrecht. Ihr gehörtet nicht dazu. Ihr hattet keinen Zugang zu Gott. Und zwar mit allen Konsequenzen. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, es gab einen besonderen Ort in Jerusalem, wo ein Heide handgreiflich merken konnte, dass er draußen war. Wo er die ganze Tragik seiner Situation vorgeführt bekam. Und das war der Tempel. Der Tempel war aufgeteilt in verschiedene Bereiche, für Priester, für Laien, für Frauen, und alle gehörten irgendwie dazu, alle waren irgendwie drin. Sogar die Frauen. Und dann ging man ein paar Treppen runter und kam an eine Mauer. Und jenseits dieser Mauer waren die Heiden. So hatte Gott das nicht vorgesehen. Aber so hatte sich das dann im Judentum durchgesetzt. Die absolute Abtrennung. Und dann zum Teil sehr forsche Inschriften, die man gefunden hat. Wer jetzt darüber geht als Heide und umgebracht wird, ist selber schuld an den Konsequenzen. Das war die Botschaft. Und da sind so Schilder wie "Wir bleiben draußen", die man heute an manchen Geschäften findet, noch harmlos dagegen. Und diese Grenze des Tempels, das war ein ganz beeindruckendes Gleichnis für die Menschen. Und damit wurde den Heiden deutlich gemacht, ihr seid draußen, wir wollen euch nicht. Und damit meinte man, sie auch vom Reich Gottes ausschließen zu können. Und jetzt verstehen wir, denke ich, auch noch besser, warum der Jude Paulus vor seiner Bekehrung so erzürnt war über Jesus. Ich denke, man kann sich das jetzt noch viel besser deutlich machen, weil ja Paulus und seine Leute so lehrten, alle Menschen sind wegen ihrer Schuld verloren, aber wir Juden haben eine besondere Nähe zu Gott, und durch die Opfer und den Gottesdienst, den wir tun, gehören wir dazu und sind nicht mehr verloren. Und Jesus hat dann so gelehrt, jeder ist verloren. Das gilt nicht nur für die Heiden, sondern das gilt für die Juden in gleichem Maße. Sogar die, die innerhalb des Tempels sein dürfen, bleiben wie eine dicke Mauer von Gott getrennt. Diese Mauer hat nur ein einziges Schlupfloch. Und das ist der Glaube an den Sohn Jesus Christus, an den lebendigen Sohn Gottes. Den Messias hat Gott jetzt geschickt. Und seitdem der Messias da ist, gibt es zum Vaterherzen und zum Vaterhaus Gottes nur noch dieses eine Schlupfloch, diesen einen Weg durch die Mauer. Und das ist Jesus. Und das hatte Paulus erstmal schlucken müssen. Das hatte er sich nicht vorstellen können. Und jetzt im Epheserbrief klopft er das nochmal fest. Das hatte er begriffen. Das hatte ihn überzeugt und überwältigt. Er hat gesagt, egal, ob Jude oder Heide, wir haben alle nur einen. Und das ist der Herr Jesus Christus. Er ist unser Retter. Und weil das nun gilt, Araun, weil das so ist, so folglich, seid auch ihr Heiden jetzt nicht mehr Zaungäste, ihr seid nicht mehr Ausgeschlossene, sondern ihr seid, wie unsere Kinder sagen, willkommen im Club. Willkommen im Club derer, die zu dem lebendigen Gott gehören. Ihr seid Heilige. Und Heilige, das ist ja der Ausdruck, den das Neue Testament verwendet für alle, die exklusiv durch Jesus zu dem lebendigen Gott gehören. Das ist ein Heiliger. Wenn sie durch den Glauben an Jesus exklusiv zu Gottes Volk gehören, dann sind sie ein Heiliger. An die Heiligen in Ephesus, so hat dieser Brief begonnen. Und das seid ihr jetzt, sagt Paulus. Und das ist die große Würde der Gemeinde. Das macht es zu so einer riesigen Ehre, zur Gemeinde dazugehören zu können, denn du bist jetzt Bürger in Gottes Staat. Das ist das Erste. Und genauso wie es bestimmte Privilegien gab, die mit der römischen Staatsbürgerschaft verbunden waren, die mit der deutschen Staatsbürgerschaft verbunden sind, so gibt es Privilegien, die mit der himmlischen Staatsbürgerschaft verbunden sind. Sie stehen nämlich als Bürger in Gottes Staat unter dem Schutz seiner königlichen Truppen, unter dem Schutz seiner Engel, unter dem Schutz Gottes selbst. Sie müssen Gott nicht mehr fürchten, weil sie mit ihm versöhnt sind. Und zu dieser Staatsbürgerschaft gehört natürlich auch das Visum für den Himmel. Paulus hat es an anderer Stelle mit einem ganz speziellen Begriff ausgedrückt. In Philipper 3, Vers 20, da hat er gesagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir haben ein Visum für den Himmel. Da steht der griechische Ausdruck Politeuma. Ein ganz spezielles Wort, das einen hohen Rechtsanspruch ausdrückt. Politeuma, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich weiß noch genau, Studienfreunde von uns, als sie in St. Petersburg an einer Akademie arbeiteten, dann mussten sie von Zeit zu Zeit immer wieder raus aus dem Land an die Grenze, um sich ein neues Visum zu besorgen, weil sie immer nur auf Zeit das Visum erhielten. Und dann lief die Zeit immer relativ schnell ab und dann mussten wieder Sack und Pack und Kinder zusammenräumen, hätte ich beinahe gesagt, ins Auto rein, viele hundert Kilometer bis zur Grenze fahren, sich einen neuen Stempel holen, und so ging das mal um mal. Aber für den Himmel brauchen wir uns nicht ständig ein neues Visum zu besorgen. Das Visum verfällt nicht. Es steht im Pass all derer, die durch Jesus Christus dazugehören. Also, halten wir fest, wer dazugehört, kann froh sein, denn er gehört zu der wichtigsten Vereinigung, die es auf der ganzen Welt gibt. Zu der einflussreichsten Organisation überhaupt. Die zählt uns zu ihren eingetragenen Mitgliedern. Unter deren Schutz stehen wir. Die Mafia ist nichts dagegen. Also das ist der erste Vergleich, den Paulus hier bringt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Bürger in Gottes Staat. Aber das ist noch nicht alles. Und dann fügt Paulus einen zweiten Vergleich hinzu. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.
Und das ist das Zweite. Du bist nicht mehr Fremdling, sondern du bist Kind in Gottes Familie. Erstens Bürger in Gottes Staat, zweitens Kind in Gottes Familie.
Gottes Hausgenossen, Mitglied in Gottes Haushalt. Schauen Sie, das ist doch noch eine Steigerung gegenüber dem ersten Bild. Da will Paulus ganz deutlich werden. Er sagt, das ist das große Vorrecht. Bürger in Gottes Staat ist ja schon gut. Aber Kind in Gottes Familie ist noch unendlich viel besser. Das heißt nämlich, der Herrscher des Reiches, zu dem ich gehöre, ist zugleich mein Vater. Zum König werde ich nur nach Anmeldung vorgelassen. Zum Vater kann ich immer kommen. Ole Hallesby, der Theologieprofessor, hat das mal so schön beschrieben, dass wenn er dann in seinem Arbeitszimmer sich zurückgezogen hatte, dass dann oft einer seiner Söhne sich so herbeischlich und sagte, Vati, ich will nur bei dir sein. Und dann hat er sich irgendwo unterm Schreibtisch es gemütlich gemacht und Ole Hallesby sagte, ja, welcher Vater kann einen Sohn, der so zu ihm kommt, abweisen? Zum Vater kann man immer kommen. Selbst wenn er die schlimmste Arbeit hat, er wird immer Zeit haben und sich bemühen, ein Ohr für die Anliegen der Kinder zu finden. Zum Vater habe ich jederzeit freien Zutritt. Das hat Paulus auch deutlich gemacht in dem Vers 18. Freien Zugang zum Vater. So, und Paulus sagt, das bist du jetzt. Du bist nicht nur Bürger in Gottes Staat, sondern du bist Kind in Gottes Familie. Und das bedeutet nicht nur Portier oder Chauffeur oder Zimmermädchen. Du gehörst nicht nur so im weitesten Sinne dazu und wohnst im Anbau, sondern du bist Hausgenosse. In Vers 18 hatte Paulus ja auch deutlich gesagt, welchen Status die Christen jetzt besitzen. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater. Wir sind nicht Portiers in Gottes Garage, nicht Sekretärinnen in Gottes Büro, nicht Gärtner in Gottes Park, sondern Kind in Gottes Familie. Das ist ganz was anderes, ganz was anderes. Und damit geht Paulus, wie gesagt, noch einen Schritt weiter. Er sagt, du bist mehr als nur Staatsbürger. Dieses Verhältnis Kind-Vater, das hat noch eine ganz andere Dimension. Das ist viel persönlicher, viel inniger, viel intensiver, viel näher, viel direkter, viel umfassender. Die Leute reden ja immer wieder von der Fürsorge des Vaterstaats, aber die Fürsorge des richtigen Vaters hat natürlich eine ganz andere Dimension und steht uns in ganz anderer Weise umfassend zur Verfügung. Und damit wird gesagt, ein Christ ist nicht nur jemand, dem die Sünde vergeben ist und der von der Hölle gerettet wurde. Das ist die eine Seite, das ist die Basis. Aber die Bibel sagt nicht nur, wovon wir gerettet wurden als Christ und befreit, sondern Paulus sagt auch, wozu ein Christ befreit und gemacht wird. Und das heißt, zu einem vollgültig adoptierten Mitglied in der Familie des ewigen Gottes. Liebe Gemeinde, das ist eine unerhörte Aussage. Wir haben uns nur zu sehr an diese Begriffe gewöhnt, dass uns das Unerhörte daran gar nicht mehr so deutlich wird. Sie sind mit Gott verwandt. Und zwar nicht in so einem allgemeinen pantheistischen Sinne, in jedem Blatt spiegelt sich die Herrlichkeit der Natur und ihres Schöpfers. Nein, ganz persönlich, in einem speziellen Sinne, persönlich adoptiert. Aufgenommen in Gottes Haushalt. Gottes Hausgenosse. Das gilt. Und man könnte auch sagen, wer zur Gemeinde gehört, wird in eine Familie aufgenommen, zu der er von Geburts wegen überhaupt keinen Zutritt hätte. In was für eine Familie wir Menschen hineingeboren werden, das hatte Paulus am Anfang von Kapitel 2 gesagt. Und ich nehme an, Sie werden sich noch daran erinnern, was da am Anfang von Kapitel 2 steht, in welche Familie wir hineingeboren sind. Da hat Paulus gesagt, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ihr habt früher gelebt nach der Art und Weise dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Das war der Teufel mit seinen Dämonen. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und des Denkens und waren Kinder des Zorns. Kinder des Zorns. Das ist die Familie, in die wir ursprünglich hineingeboren wurden. So. Und Paulus sagt, das ist eure angestammte Verwandtschaft gewesen. Das war in geistlicher Hinsicht euer sozialer Background, wie wir sagen würden. Kinder des Zorns, das ist eure natürliche Herkunft. Jenseits der Tempelmauer, wir bleiben draußen, Feinde Gottes. Aber für euch, die ihr jetzt zur Gemeinde Jesu Christi gehört, ist das Vergangenheit. Und das ist eine Vergangenheit, die euch nicht mehr einholen kann. Denn nach allem, was geschehen ist, gehört ihr jetzt zu einer anderen Familie. Man kann sagen, wir Christen leben jetzt in einem guten Sinne über unsere eigentlichen Verhältnisse. Wir Christen leben auf einem Niveau, das von Natur aus gar nicht zu uns passt. Und wissen Sie, manchmal merkt man uns das noch ganz schön an, dass wir eigentlich über unsere Verhältnisse leben. Ja, trotzdem müssen wir nicht wieder ausziehen aus Gottes Haus, das ist beruhigend. Gott nimmt die Adoption nicht zurück, aber unser praktisches Verhalten, Gott gegenüber und einander gegenüber, erinnert manchmal noch ganz schön stark an die Verhältnisse, aus denen wir mal gekommen sind. Und deswegen möchte ich nochmal erinnern an jene Geschichte, die ich hier vor einiger Zeit schon erzählt habe, von einem jungen Mann, der von einem kinderlosen König entdeckt wurde, der suchte einen Nachfolger und ging dann durch die Straßen und findet diesen jungen Mann irgendwo draußen und er sagt, ich habe ein großes Geschenk für dich, unter einer Voraussetzung lebe wie ein Sohn, der an den Königshof passt und in einem Jahr komme ich dann wieder und nehme dich mit und adoptiere dich. Und dann kam er nach einem Jahr wieder und Sie können sich vorstellen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Das scheiterte von vorn bis hinten. Als der König nach einem Jahr wiederkam, fand er den Jungen kaum verändert vor. Er war einfach in seinem alten Umfeld geblieben und er war an seinen alten Gewohnheiten hängen geblieben. Er war eben nicht als Königssohn geboren. Er kannte das nicht. Er lebte von Natur aus völlig anders. Und da sagte der König, nein, jetzt machen wir es anders. Ich nehme dich mit. Ich adoptiere dich gleich. Du kommst mit an meinen Hof, du gehörst jetzt dazu. Und dann wirst du, jetzt wo du zu mir gehörst, es lernen, nach und nach in meiner Familie zu leben. Komm mit, komm her. Und er ging mit. Und nach lernte der junge Mann, wie ein Familienmitglied zu leben. Er hatte eigentlich nicht die Voraussetzungen, aber er gehörte schon dazu. Und während er dazugehörte, lernte er Tag für Tag. Und genau so macht es Gott mit seinen Kindern, wenn er uns in seine Familie reinholt. Wenn er uns in seine Gemeinde reinholt, wir passen da nicht rein. Weil wir so mit unserer Sünde zu kämpfen haben, weil wir so an bestimmten alten Gewohnheiten hängen, weil wir so vergänglich sind und so krumm und schief in unserem Denken oft. Aber Gott nimmt uns gnädig an. Er nimmt uns auf als Vollmitglieder, er adoptiert uns in seine Familie und dann erzieht er uns. Und hätte der junge Mann gesagt, naja, mitkommen will ich schon, die schönen Speisen des königlichen Palastes genießen, na klar, lieber heute als morgen, aber bitte ändern will ich mich nicht. Ich will an meinem alten Lebensstil festhalten. Jeden fünften oder zehnten Tag vielleicht mal ein bisschen Wasser an die Hände und ansonsten meine Begriffe will ich auch nicht verändern, mit denen ich so um mich geworfen habe. Und ich will weiterhin so ab und zu mal einen kleinen Diebstahl machen. Ich will in meinem alten Leben bleiben. Ich komme gerne mit und wohne im Palast. Da hätte der König gesagt, nein, daraus wird nichts. Wenn du mitkommst, geht's nur, wenn du bereit bist, dich ganz wirklich mir unterzuordnen und von uns zu lernen und uns zu folgen. Und so hat Jesus gesagt, wer sich nicht ändern will, also wer sich nicht ändern lassen will von Jesus, wer nicht gehorsam werden will gegenüber Jesus, hat Jesus gesagt, ganz einfach, der kann nicht mein Jünger sein. Der kann nicht Gottes Kind werden. Der kann nicht ins Reich Gottes reinkommen. Wer nicht bereit ist, sich ganz vor mir zu beugen. Wir werden gerettet allein durch den Glauben. Aber wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, der Herr ist. Und wir hängen uns im Glauben an den, der die gesamte Königsherrschaft über unser Leben beansprucht. In Gottes Haushalt gehören wir dann entweder ganz dazu oder gar nicht. Denn im Himmel gibt es keinen Bewährungsaufstieg, also so nach dem Motto vom Türsteher über den Gärtner zum Privatsekretär bis zum adoptierten Kind. Das gibt's nicht in Gottes Familie, sondern wer dazugehört, gehört ganz dazu, gehört gleich dazu. Das ist die besondere Würde für jedes einzelne Mitglied in Gottes Gemeinde. Kind in Gottes Familie, sagt Paulus, wenn du zu Jesus gehörst. Und selbst das reicht ihm noch nicht. Und dann bringt er ein drittes Bild. Bürger in Gottes Staat, Kind in Gottes Familie. Und dann kommt noch ein drittes Bild am Ende, der sagt, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du nicht mehr Gast und Fremdling, sondern du bist ein Baustein in Gottes Tempel. Das ist das dritte, was Sie aufschreiben können. Baustein in Gottes Tempel. Er baut, Vers 20, auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wenn Gott einen Menschen in seinen Staat aufnimmt, in sein Reich, in seine Familie, dann macht er auch etwas mit ihm, dann macht er auch etwas aus ihm. Manfred Siebald hat das so schön in seinem Lied gesagt, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Aber dann heißt es in der letzten Strophe, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und deshalb ist die Gemeinde nicht nur Gottes Staat, deshalb ist die Gemeinde nicht nur Gottes Familie, sondern die Gemeinde ist auch Gottes Baustelle. Wir als Gemeinde sind Gottes Baustelle, müssen wir uns immer wieder klar machen. Da ist schon ein ziemlich großes Gebäude zu sehen, um im Bild zu bleiben, sogar ein Tempel. Das ist das Bild, was Paulus hier verwendet, Vers 21, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Aber dieses Bauwerk ist noch nicht abgeschlossen, sondern es wächst und es kommen immer neue Bausteine dazu. Das ist das Bild, was Paulus uns hier vor Augen malen will. So, das heißt, als sie Christ wurden, als sie Mitglied der Gemeinde Jesu wurden, da bekamen sie nicht nur ein neues Bürgerrecht, da wurden sie nicht nur in eine neue Familie adoptiert, sondern da wählte Gott sie auch als Baustein aus und er baute sie rein in seinen Tempel. Und das ist seine Gemeinde. Und Paulus deutet das hier kurz an. Bei diesem Bau, da gab es auch ganz bestimmte Grundregeln, die Gott verfolgte. Zum Beispiel, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten. Das ist also das Fundament. Das wurde vor 2000 Jahren gelegt und da werden wir jetzt mit drauf erbaut. Und damit meint Paulus das ganze Neue Testament. Apostel und Propheten ist ein zusammenfassender Begriff für das Neue Testament. Apostel, als es noch keine Bibel gab in der Anfangszeit, da hat Gott geredet durch die Apostel und durch bestimmte inspirierte Propheten, einige wenige. Und im Neuen Testament ist das, was die Apostel und die Propheten gesagt haben, dann zusammengekommen und abgeschlossen. Und das ist der Grund, das Fundament, auf dem der Gemeindebau hochgezogen wird jetzt. Und deshalb braucht die Gemeinde auch keine neuen Propheten und keine neuen Prophetien und keine neuen Visionen, weil das Fundament gelegt ist. Und ein Fundament, wie Sie alle wissen, legt man nur einmal. Das wird nicht alle paar Jahre neu gelegt, sondern das wird einmal am Anfang gelegt. Und das ist das Fundament der Apostel und Propheten, fest zusammengebunden in der Heiligen Schrift. So. Und das heißt jetzt persönlich, als sie Christ wurden, als Gott sie reingefügt hat in seinen Tempel, da hat er sie auf dieses Fundament der Bibel gestellt. Da hat er ihr Leben da drauf ganz fest positioniert. So, und dann die nächste Bauregel. Auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Stellen Sie sich vor, beim Jerusalemer Tempel, da gab es riesige Ecksteine. Und diese Ecksteine waren gewissermaßen jeweils der strategische Stein. An dem hatte sich das ganze Gebäude auszurichten. Der Eckstein gab allem Halt, gab allem die Struktur. Alles musste auf den Eckstein hin orientiert werden und ausgerichtet werden. Und so ist es im Tempel der Gemeinde. Alle Wände, alle Steine, die diese Wände bilden, werden auf Christus hin ausgerichtet, orientieren sich an ihm allein. Und das hat Jesus mit ihnen gemacht, als sie Christ wurden, ein Baustein der Gemeinde. Da hat Gott die Richtung und Ausrichtung ihres Lebens ein für alle Mal auf Jesus festgelegt. Es gibt keine andere Ausrichtung mehr für sie. Jesus Christus ist ihr Eckstein. Er ist der absolute Orientierungspunkt. Er gibt ihrem Leben die Richtung vor. Das kann gar nicht anders sein. Er macht ihnen verbindliche Vorgaben. Darum ist ja auch sein Wort das Fundament des Baus. Also, das gehört zur großen Würde der Gemeinde dazu. Wir beruhen auf einer verbindlichen, eindeutigen Wahrheit. Und diese Wahrheit ist einmal eine Person, Jesus der Eckstein, und ist ein Buch, das Fundament, die Bibel, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Und was für ein Segen ist das? In dieser Zeit, wo um uns herum die Orientierungslosigkeit wie eine Riesenkrake nach allem greift, und wo die Philosophen eine Erkenntnistheorie nach der anderen sich aus den Fingern saugen, weil sie mit der Erkenntnis eben nicht mehr klarkommen. Sie kriegen keine verbindliche Erkenntnis mehr. Und je mehr Erkenntnistheorien auf dem Markt sind, umso mehr Chaos gibt es im Hinblick auf die Möglichkeit von Erkenntnis. Und Jesus Christus, unser Eckstein, hat uns diese absolute Orientierung gegeben. Das ist ein großes, großes Privileg. Und schauen Sie, man wundert sich manchmal, warum so viele auch gebildete Leute, auch Schüler von Gymnasien, Zuflucht zum Okkultismus nehmen. Das liegt darin, meiner Überzeugung nach, weil sie keine anderen vernünftigen Antworten zu finden scheinen. Und weil sie merken, sie rennen mit dem Kopf gegen die Wand und es müsste etwas da sein. Und dann flüchten sie in finsterste Quellen, weil sie das wahre Licht nicht kennen. Wir müssen das weitersagen. Also, aber mit diesem Bild sagt Paulus noch mehr über die Gemeinde. Schauen Sie, in Vers 19 sagt er, du darfst in Gottes Haushalt wohnen. Aber in Vers 21 und 22 geht er noch einen Schritt weiter. Auf welchem der ganze Bau aneinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das heißt, nicht nur, dass wir in Gottes Haushalt wohnen dürfen, sondern dass Gott in unserem Haus wohnen will. In unserem Tempel als Gemeinde. Gott nimmt uns als Gemeinde für sich zu einer Wohnung im Geist. Müssen wir uns immer wieder klar machen, der lebendige Gott will in uns wohnen, als einzelnen Christen, aber auch in uns als Gemeinde. Und wir sollten uns das immer wieder bewusst machen, welche Verantwortung auch damit verbunden ist. Dass der lebendige Gott wohnen will. Und ich denke, dann wissen wir auch, was für ein kostbares Gut die Gemeinde ist, die er baut und die er uns anvertraut. Es ist seine eigene Wohnung. Und wir sind ihm Rechenschaft schuldig. Und wir müssen uns immer klar machen, Gott ist dabei. Und er sieht uns und durchschaut uns. Und alles, was wir tun und was wir sagen und was wir denken, das sollen wir vor ihm verantworten. Und das soll daraufhin ausgerichtet sein, dass wir ihn ehren und ihm Freude machen und ihm folgen und ihm dienen. Schauen Sie, der herodianische Tempel in Jerusalem, der wurde 70 nach Christus von den Römern zermalmt, brutal zermalmt. Aber der Tempel aus Menschen, die die Gemeinde Jesu sind, der konnte auch durch die schlimmste römische Christenverfolgung nicht zerstört werden. Er konnte nicht zerstört werden. Und jetzt machen Sie sich noch einmal klar, was das gerade für die Heidenchristen bedeuten musste, die den alten Tempel in Jerusalem vor Augen hatten. Dort waren sie verbannt gewesen in den Vorhof der Heiden. Dort durften sie nicht mal ran an den Tempel, geschweige denn rein in den Tempel. Und jetzt sagt Paulus, jetzt wo ihr zu Jesus gehört, jetzt wo ihr in seine Gemeinde eingebaut und integriert seid, da dürft ihr sogar ein Teil dieses Tempels selbst sein. Wohnung Gottes, was für ein Geschenk. Wir dürfen zu der Gemeinde gehören, in der Gott selber wohnen will. Wir sollen als Gemeinde jener Ort sein, in der die Menschen besonders an die Gegenwart und Macht Gottes erinnert werden. Der Ort, wo sie sich treffen, um Gott zu loben. Natürlich loben wir ihn auch in unseren Häusern und in unseren Familien. Aber die Gemeinde ist nochmal in einer besonderen, herausgehobenen Weise dieser Tempel, wo Menschen sich treffen, um Gott zu loben. Und hier will der Schöpfer der Welt, dem die ganze Erde und alle Himmel gehören, in besonderer Weise zu Hause sein. Und da ist es ganz egal, wie prunkvoll die Kirche ist oder wie armselig das Gemeindehaus oder wie schmucklos und nüchtern der Hörsaal, da kommt es gar nicht drauf an. Es kommt darauf an, dass Gott in uns als seiner Gemeinde wohnt. Und an dieser Stelle liebe ich immer so dieses alte Gebet, wo einer gedichtet hat, irdische Tempel brauchst du nicht, Dome, die Meister erbauen, Schatten sind sie vor deinem Licht, welches kein Auge kann schauen, aber du selbst baust dir dein Haus und wählst dir zur Wohnung Menschen aus, die deinem Ruf gehorchen, wenn dich die Welt auch nicht kennt und sieht, an uns, deinem Volk, dein Werk geschieht. Du selbst baust dir dein Haus, wählst dir als Wohnung Menschen aus, die deinem Ruf gehorchen. Das wollen wir sein. Und das meint Paulus hier mit seinem letzten Satz. Durch ihn, durch Jesus, der in euer Leben kommt, durch Jesus, der euch zu seiner Gemeinde zusammengefügt, werdet ihr auch miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist die Würde unserer Gemeinde. Und dieser Tempel Gottes, der wächst weiter mit jedem Stein, der dazukommt. Und jeder von uns muss sich fragen, bin ich schon drin? Bin ich ein Stein, der dazugehört? Und wenn ich dazugehöre, dann passiert nämlich was ganz Bestimmtes mit mir. Paulus sagt hier in Vers 21, die Steine werden ineinander gefügt. Und in Vers 22, sie werden miterbaut. Das ist passiv. Das heißt, wir fügen uns da nicht selber rein und sagen, ach, mir gefällt es jetzt mal an dieser Stelle, mich in das Mauerwerk so ein wenig einzuschmiegen. Sondern Gott setzt uns da ein. Er macht das. Wir stehen auch nicht irgendwo als einzelner Stein verloren in der Landschaft rum. Sondern, als wir Gottes Kinder wurden, da nahm er uns als seinen Stein in die Hand. Er ist der Baumeister. Er fügt uns zusammen. Er fügt uns rein in seine Gemeinde, auch mit den anderen zusammen. Und das bedeutet auch, dass er uns bearbeiten muss. Das steckt damit drin. Ineinander gefügt. Also wir waren wahrscheinlich ein ziemlicher Rohling. Und deswegen muss Gott uns passend machen. Er muss uns passend machen. Und so wie der König den adoptierten Sohn erzieht, so arbeitet Gott an uns, seinen Adoptivkindern. Er arbeitet an uns wie ein Baumeister mit lebendigen Steinen. Er fand uns als Rohlinge, aber er machte uns passend. Und er bearbeitet uns, solange wir in dieser Welt leben. Und Jesus hat uns rausgelöst aus dem alten Mauerwerk, aus dem alten Leben. Da waren wir auch eingemauert. Da waren wir auch fest drin verankert. Aber er hat uns herausgeholt durch seine Vergebung. Und er hat uns entstaubt, gesäubert. Und jetzt arbeitet er immer weiter an uns. Und das ist die Grenze, die jedes Bild hat. Wir sind schon als Stein drin in dem Bau. Und wir werden doch immer noch weiter abgeschmürgelt, abgeschliffen, weiter bearbeitet, bis wir einmal ganz bei unserem Herrn daheim im Himmel sind. Was für eine große Wahrheit, die Paulus uns in diesem kleinen Abschnitt aufdeckt. Und wenn Sie zu diesem Trupp dazugehören, wenn Sie ein Teil der Gemeinde Jesu Christi sind, dann ist das die herausragendste Stellung, die Sie jemals in Ihrem Leben bekommen können. Sie werden niemals eine größere Stellung erhalten als die, Mitglied in der Familie Gottes zu sein, in seiner Gemeinde, Bürger in Gottes Staat, Kind in Gottes Familie, lebendiger Baustein in Gottes Tempel, spezial bearbeitet vom Baumeister selbst. Als Christ weißt du, wo du hingehörst. Als Christ bist du nicht mehr Gast und Fremdling. Als Christ hast du ein Zuhause. Als Christ hast du eine ganz klare Platzanweisung. Schon jetzt. Nun könnte einer zum Schluss etwas Wasser in den Wein schütten und sagen, na ja, wenn das so wahr ist mit der Gemeinde Jesu Christi, wenn das nun so großartig ist und die alle so eine großartige Stellung da haben, dann erklär mir doch bitte mal, warum es dann noch so viel Ärger in der Gemeinde gibt. Wenn das so eine herausragende Gesellschaft ist, warum gibt es da noch so viele Probleme, so viel Meckerei und Unzufriedenheit und Beleidigen und beleidigt werden und ach, wir wissen ja, wie es bei uns ist, bei jedem von uns. Ich denke, nach diesen Versen von Paulus kann man das leichter verstehen. Wissen Sie, ich denke, es liegt daran, weil Gott uns das Bürgerrecht verleiht, obwohl mit uns eigentlich wenig Staat zu machen ist. Weil Gott mich als Kind in sein Haus reinlässt. Weil er mich als Baustein in seinem Tempel wiederverwendet. Darum gibt es Probleme. Wir nehmen das Bürgerrecht gerne in Anspruch. Das Visum für den Himmel stecken wir gerne in die Tasche. Und doch manchmal sind wir ziemlich eigenwillige Staatsbürger, die am liebsten noch nach ihren eigenen Gesetzen leben würden. So sind wir. Wir sind froh, in Gottes Vaterhaus dabei zu sein. Und brauchen doch wieder Straßenjunge noch ein gehöriges Maß an Erziehung. Wir blitzen und blinken gern als Bausteine in Gottes Tempel. Aber manchmal stellen wir uns noch ganz schön quer. Wir würden lieber an einem anderen Platz eingebaut werden, an einer anderen Stelle, oder wir würden in einer anderen Weise gern bearbeitet werden. Wir sind ganz schön widerborstige Steine. Verstehen Sie, wenn es noch ein Problem gibt in dieser Welt, in dieser Gemeinde, dann sind wir es. Aber Gott sei Dank, Gott hat uns trotzdem genommen. Und er macht sich jeden Tag wieder die Mühe und investiert die Liebe mit uns spröden Bausteinen, mit uns nörgeligen Kindern, mit uns widerspenstigen Bürgern. Er hat Geduld. Und darum und nur darum dürfen wir weiter dazugehören. Welche Ehre, welche Gnade, aber auch welche Aussicht. Denn es kommt der Tag, sagt die Bibel, da ist der Bau der Gemeinde, da wird er abgeschlossen sein. Es kommt der Tag, da wird alle Vorläufigkeit und alles Gebrochene und Schwierige und Eingetrübte, da wird das alles vorbei sein. Es kommt der Tag, da werden wir als Gemeinde Jesu so strahlen und so funkeln, wie es zur Ehre Gottes und wie es der Heiligkeit unseres Herrn angemessen ist. Das ist wunderbar. Und auf diesen Tag freuen wir uns. Auf diesen Tag, da gehen wir auch zu. Und an diesen Tag erinnert uns Jesus mit jedem Abendmahl. Er hat gesagt, so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Darauf gehen wir zu. Und er hat auch gesagt, der Herr Jesus, er wird vom Gewächs des Weinstocks, also Jesus selbst wird Wein nicht mehr trinken. Bis wann? Er sagt, bis an den Tag, wo ich es neu trinken werde, mit euch. Mich mit meiner Gemeinde in meines Vaters Reich. Das ist die Zukunftsperspektive, die uns das Mahl des Herrn vor Augen stellt. Und darum dürfen wir heute, gerade an diesem besonderen Tag, weit über den Rand des Todes hinausblicken, in die Ewigkeit hinein. Für uns ist nicht Totensonntag angesagt, sondern Ewigkeitssonntag. Und bis wir da sind, hat der Herr uns schon jetzt einander zur Seite gestellt. Er hat uns zusammengebaut. Als Mitbürger, als Mitkinder, also als Geschwister und als Bausteine, die einander stützen und stabilisieren, so wie der Herr uns zusammengefügt hat. Und darum wollen wir das jetzt ganz getrost und dankbar singen. Herr, wir stehen Hand in Hand, die dein Hand und Ruf verband, stehen in deinem großen Heer, aller Himmel, Erd und Meer. Und dann wird auch nochmal hier ausgesprochen, diese Bedrohung, der die Gemeinde ausgesetzt ist. Wetterleuchten allerwärts, schenke uns das feste Herz. Deine Fahnen ziehen voran, führ auch uns nach deinem Plan. Und in Vers 5 heißt es dann, mach in unserer kleinen Schar Herzen rein und Augen klar. Und schließlich, Herr, wir gehen Hand in Hand, Wanderer nach dem Vaterland. Es geht nach Hause, Wanderer nach dem Vaterland. Lass dein Antlitz mit uns gehen, bis wir ganz im Lichte stehen. Amen. Lassen Sie uns das jetzt singen. Lied 426, die Strophen 1 bis 6.